Jesus, mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Du bist mein Gott und niemand anders. Du bist derjenige, der Chef sein darf in meinem Leben. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Amen. Heute Morgen soll es in der Predigt um Ermahnung gehen. Ermahnung, ein unbequemes Thema. Mark Twain sagte einmal: Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen und sie kritisieren nicht. So könntest du auch sagen: Was ist der Unterschied zwischen einer Gemeinde voller Menschen und einem Gebäude voller Tiere? Nun, die Kritik. Vielleicht regt sich der Gedanke bei dir: Hey Andreas, was willst du? Kritik ist eine Form von kostenloser Beratung. Und außerdem, wenn wir nicht mehr sagen dürfen, wenn jemand von der Bibel in seinem Leben abweicht, wie sollte er das dann überhaupt wissen? Vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt weiter und sagst: Ich bin in gewisser Maßen verpflichtet zu kritisieren. Ich bin nämlich Nachfolger Jesu. Und der hat auch ständig Kritik geübt. Die Pharisäer, die hat er durchgeschüttelt. Und auch bei seinen Jüngern hat er nicht Halt gemacht. Petrus musste Kritik einstecken, als er Jesus vom Weg zum Kreuz abbringen wollte. Hinter mich, Satan! Und als die Jünger keinen Glauben für eine Heilung hatten, hat Jesus ihren Kleinglauben kritisiert. Wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst? Spürst du da was? Wenn du gerade anfängst, Bauchschmerzen zu bekommen und ahnst, irgendetwas stimmt hier nicht, dann will ich dich ermutigen, du hast recht. Kennzeichen der Nachfolge Jesu ist nicht, dass sie Weltmeister im Kritisieren sind. Hoffentlich nicht. Die Bibel redet nicht vom Kritisieren. Kritik, auch wenn sie noch so positiv ist, trägt immer etwas von Zerstörung in sich. Vor allem, wenn es darum geht, in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Es kann ja schon vernichtend sein, eine Theaterkritik oder eine Buchkritik. Aber gerade wenn es darum geht, in ein Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen, dann kann Kritik richtig zerstörerisch sein. Ich glaube, das hat sogar unsere Gesellschaft mittlerweile verstanden. Ich glaube, deshalb reagieren so viele in der Gesellschaft richtig allergisch auf Kritik. Du sagst nur was und der andere geht hoch wie eine Bombe. Doch der Umkehrschluss, man darf ja dann wohl gar nichts mehr sagen, der ist auch nicht richtig. Was die Bibel im Zwischenmenschlichen kennt, ist nicht Kritik, sondern Ermahnung. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Kritik und Ermahnung? Könntest du das spontan so für dich im Kopf definieren? Wo liegt der Unterschied zwischen Kritik und Ermahnung? Und wenn Ermahnung, wie macht man das? Das ist das Predigtthema heute. Ich möchte euch gerne aufzeigen, wo der Unterschied liegt zwischen Kritik und Ermahnung. Und ich möchte euch gerne aufzeigen, wie Ermahnen funktionieren kann. Wisst ihr, Ermahnung ist nicht nur was Zwischenmenschliches, sondern Ermahnung ist zutiefst übernatürlich. Ohne den Heiligen Geist ist Ermahnung nicht möglich. Solange du mit deinen menschlichen Möglichkeiten versuchst, deine Geschwister oder jemand anders zu ermahnen, wirst du nicht weit kommen. Es wäre genauso, als ob du das Meer mit menschlichen Möglichkeiten teilen möchtest, so wie Gott das durch Mose getan hat. Ermahnung im Sinne der Bibel ist nur in der Kraft des Heiligen Geistes möglich. Das hat gleichzeitig auch den, ich sag mal, positiven Effekt, du musst Ermahnung nicht produzieren, sondern Gott möchte durch dich wirken. Aber wie das genau funktioniert, schauen wir uns nachher an. Ich will erst mal schauen, was ist der Unterschied zwischen Kritik und Ermahnung? Lasst uns mal das vierte Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 aufschlagen. Vierte Buch Mose, wenn ihr eine Bibel dabei habt, greift gerne zu. Vierte Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Sie ist die Bibel, die am nächsten, am Grundtext dran ist von den deutschen Übersetzungen. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Moment, da stimmt was an der Stelle nicht. Da habe ich was Falsches aufgeschrieben. Wir springen mal ins erste Buch Mose. Jawohl, da sind wir richtig. Tut mir leid. Wir springen ins erste Buch Mose. Und zwar auch Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Jawohl, das sieht besser aus. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Das klingt doch ganz anders. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal. Und zwar seinem Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Die Geschichte mit Kain und Abel geht so aus, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Er hat nicht auf die Ermahnung Gottes gehört. Über den Grund und das Drumherum lässt sich viel sagen bei dieser Geschichte. Doch darum geht es mir heute nicht. Ich will mit euch drauf schauen, wie Gott ermahnt. Nochmal vorweg. Gott sah Kain und sein Opfer nicht gnädig an. Da hat Kain seinen Blick gesenkt. Wir würden sagen heutzutage, sein Blick ist finster geworden. Seine Augen haben sich verengt, der Kopf hat sich geneigt und vielleicht haben sich Stirnfalten auf seine Stirn gelegt. Er ist kurz davor, eine Dummheit zu begehen, eine gewaltige Dummheit, den ersten Mord in der Weltgeschichte. Er ist davor, vor Gottes Wegen abzuweichen. Und was macht Gott? Gott ermahnt ihn. Leider kommt in der deutschen Übersetzung das fast nur die Sachinformation rüber. Und die könnte man auch ohne weiteres so nehmen, wie jemand, der Kritik äußert. Kain, ich fange jetzt an, dich zu kritisieren. So und so, das ist die Sache. Mein theologischer Lehrer, der Dr. Werner Grimm, hat einmal darauf aufmerksam gemacht, dass gerade an dieser Stelle die hebräischen Worte sehr zärtlich und liebevoll sind. Werner Grimm sagte: Hier haben wir eine ganz intime Form der seelsorgerlichen Ansprache. Und genau das ist Ermahnung. Eine ganz intime Form der seelsorgerlichen Ansprache. Je tiefer eine Beziehung ist und je größer das Vertrauen gewachsen ist, desto natürlicher kann Ermahnung stattfinden. Denn hier wird aus Liebe zum anderen herausgehandelt. Je oberflächlicher eine Beziehung ist, desto eher sind es einfach nur gut gemeinte Worte, lose Kritik. Ermahnung ist nur auf Beziehungsbasis möglich. Gott spricht mit Kain auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene. Doch noch etwas anderes beobachten wir. Der andere, in dem Fall Kain, kann sich bei einer Ermahnung frei entscheiden, ob er die Ermahnung annimmt oder sich dagegen entscheidet. Aber die Liebe desjenigen, der ermahnt hat, hier Gott, ändert die Entscheidung. An dieser Liebe ändert die Entscheidung nichts. Obwohl sich Kain gegen Gottes Ermahnung entscheidet, bleibt Gottes Liebe zu Kain bestehen. Sie geht sogar so weit, als Kain von dem Bumerang der Sünde getroffen wird. Sünde kommt immer zurück. Das ist so eine Art geistliche Gesetzmäßigkeit. Und jammert, die Schuld, die Strafe, die Sünde ist zu schwer, als dass ich sie tragen kann. Ist Gott zur Stelle. Er liebt Kain nach wie vor und er legt einen Schutz auf Kain. Er macht ihm ein Zeichen, dass keiner sich an Kain vergreifen darf. Das ist auch eine Sache, die zur Ermahnung gehört. Selbst wenn der andere die Ermahnung nicht annimmt und die Dummheit macht. Wenn Ermahnung echt ist, ändert das nichts an der Liebe zu demjenigen. Ermahnung nimmt selbst ein Nein nicht persönlich. An dieser Stelle will ich diese Geschichte mal verlassen. Ich weiß, dass das keine komplette Auslegung dieser Geschichte jetzt war. Aber mir ging es darum, Gottes Handeln, sein Wesen und die Art und Weise zu zeigen, wie Gott ermahnt. Ermahnung kommt immer aus einer Liebesbeziehung heraus. Ohne diese Liebesbeziehung ist die bestgemeinteste Ermahnung bloße Kritik. Der Duden schreibt, dass Kritik etwas mit Tadeln und Missbilligen zu tun hat, mit Bemängeln. Kritik schaut auf den Mangel des anderen in seinem Handeln, in seinem Tun, während Ermahnung laut Duden eine dringende Aufforderung ist, ein Erinnern an ein bestimmtes Verhalten, an ein Drängen, da ist was ganz Leidenschaftliches, was ganz Persönliches drin. Während Kritik auf den Mangel schaut und dem Mangel Abhilfe schaffen will, schaut Ermahnung auf die Person und möchte der Person helfen. Beim Ermahnen geht es vor allem erstmal um dein Herz, wenn du ermahnen willst. Und bei dieser Gelegenheit vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich habe in meinen Recherchen entdeckt zu dieser Predigt, dass Ermahnung ein Spezialwort ist, das innerhalb der Gemeinde gilt oder innerhalb des Volkes Gottes. Leute, die außerhalb der Gemeinde stehen, werden bis auf eine Ausnahme, an keiner Stelle ermahnt. Ermahnung ist eine rein innergemeindliche Geschichte. Es gibt eine einzige Sache, wo ermahnt wird. Und da ist die Leidenschaft, Menschen einzuladen. Komm, komm doch zu Jesus. Hey, er hat am Kreuz alles für dich getan. Wende dich ihm zu, bekehre dich. Da geht es eben auch wieder um den Menschen, der gerettet werden soll. Nicht um eine Sache. Das ist die einzige Stelle, wo Ermahnung außerhalb der Gemeinde sichtbar wird. Okay, zurück zu unserem Thema. Das hebräische Wort für Ermahnung heißt Nacham. Das wird an den meisten Stellen im Alten Testament benutzt, wo im Deutschen Ermahnung steht. Nacham bedeutet vom innersten Wortbedeutung her, es sich leid tun lassen. Ermahnung ist im innersten Wortbedeutung her, es tut mir im Herzen weh, im Herzen leid. Ich sehe den anderen, wie er in sein Unglück rennt. Das ist Nacham, das ist Ermahnung. Wenn man ins griechische Neue Testament schaut oder in die griechische Übersetzung des Alten Testaments, stößt man auf das Wort Parakleia als Ermahnung. Für diejenigen, die theologisch ein bisschen gebildeter sind, das klingt doof, die das Wort vielleicht kennen, Parakleia, die erinnern sich daran, dass in der Bibel der Heilige Geist als Paraklet bezeichnet wird. Und Paraklet übersetzen wir im Allgemeinen als Tröster. Der Heilige Geist ist der verheißene Tröster für uns. Aber das ist dasselbe Wort wie Ermahnung. Ermahnung kommt nie von oben herab. Ermahnung hat nicht die Sache im Fokus. Ermahnung hat den Menschen im Fokus. Der Heilige Geist kommt, um zu trösten, sagen wir. Er hat die Person im Blick. Parakleia. Ermahnung kommt immer aus der Beziehung. Zwei Personen und kann nie nur auf der Sachebene sein. Ermahnung hat immer etwas damit zu tun, dass ich den anderen liebe und der andere mir nicht egal ist. Wenn diese persönliche Ebene fehlt in der Ermahnung, ist Ermahnung keine Ermahnung, dann ist sie Kritik. Wisst ihr, den anderen wirklich zu lieben heißt, ich sehe, wie sein Leben läuft und dass es sich immer weiter von Gott entfernt und mir drehen sich innen die Eingeweiden um. Mir ist der andere nicht egal. Und ich sehe, wie er in sein Unglück läuft, vielleicht mit offenen Augen. Ich möchte diesen Sachverhalt an einem Beispiel deutlich machen. Beispiel habe ich mir völlig frei ausgedacht. Da ist Karl. Er ist Christ. Doch seit einiger Zeit merkt sein Umfeld, dass er sich verändert. Er kommt immer seltener zur Gemeinde. Und er vertreibt seine Zeit mit Leuten, die ihn in eine schlechte Gesellschaft ziehen. Darauf angesprochen, windet er sich und sagt, dass er möchte, dass diese Menschen, mit denen er seine Zeit verbringt, zum Glauben kommen. Das an sich ist ja gut. Jesus hat das auch getan. Er hat mit Sündern, Zöllnern, Prostituierten seine Zeit verbracht. Doch nicht der Karl missioniert die Gruppe. Nein, die Gruppe beginnt, Karl zu verdrehen. Und das ist nicht mehr gut. Das ist ungesund. Karl ist dabei, die Wege Gottes zu verlassen. Und jemand anders aus der Gemeinde, der Tim, der beobachtet das. Es ist nicht gut für einen Christen, sich auf das einzulassen, was Karl macht, denkt Tim. Es wird immer schlimmer um Karl. Tim hat gehört, dass Karl letztens mit der Gruppe in Hamburg war, auf der Reeperbahn. Und was es da für Lokalitäten gibt, na, das weiß man ja. Tim entschließt sich, Karl zur Rede zu stellen. Wir sollen ja als Christen ermahnen. Er spricht das Thema an und macht ihm klar, dass er dabei ist, Gott zu verlassen. Er spricht mit ihm über Saufen und darüber, wer zu einer Hure geht, wird ein Fleisch mit ihr. Eindringlich sagt er ihm, dass er sein Leben ändern soll, da er sonst Gott verlässt. Tim meint es nicht falsch. Aber wenn ich andere auf seine Fehler hinweisen möchte, weil der Fehler mich stört, dann bin ich wieder auf der Ebene des Kritisierens. Kritik kann von der Sache her absolut richtig sein. Doch jetzt kommt das Krasse. Im engeren Sinn ist Kritik purer Egoismus. Mir ist der andere eigentlich egal. Es geht nur um mich und mein Empfinden. Ich fühle mich nicht wohl, weil der andere in Sünde lebt. Oder lass es uns fromm ausdrücken. Man will dazu beitragen, dass die Gemeinde frei wird von Sünde. Diese Punkte ausmerzen aus der Gemeinde. Ich sage euch was. Also, ich glaube, dass Jesus nie kritisiert hat. Selbst in den hartesten Worten hat Jesus nie kritisiert. Er weinte über Jerusalem, da die Frommen seiner Zeit dabei waren, Gott zu verlassen, ohne dass sie selbst gemerkt hätten. Jesus ging es um die Menschen. Aber Jesus hat sehr wohl ermahnt. Lasst uns noch was anderes anschauen. Lasst uns mal springen. Lukas 22, die Verse 31 und 32. Ich hoffe, dass diesmal stimmt. Lukas 22, die Verse 31 und 32. Da heißt es: Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das ist ein Ermahnungswort von Jesus. Was für ein Bild. Satan möchte Simon Petrus dreschen, wie man Weizen drischt. Durchschütteln und schlagen. Und jetzt kommt die Ermahnung. Ich bitte euch, lernt von Jesus. Das erste ist, wie Jesus Ermahnung macht. Jesus ist mit seinem ganzen Herzen dabei. Ihm geht es um Simon. Das doppelte Simon am Anfang zeigt gut die emotionale Erregung von Jesus. Ein Kennzeichen seines Dienstes war Mitleid. Jesus war bekannt für sein Mitleiden. Als er unterwegs war und aus Nahen ihnen ein Totenzug entgegenkam, heißt es, da hatte Jesus Mitleid mit dieser Mutter. Und er hat ihren Sohn auferweckt von den Toten. Ein Kennzeichen vom Dienst Jesu war Mitleid und auch im Ermahnen. Erinnert euch, das hebräische Wort für ermahnen, nacham, bedeutet im Kern, es sich leid tun lassen. Ermahnen ist im Kern, es sich leid tun lassen. Wenn du jemanden ermahnen willst, prüfe dein Motiv. Zerreißt es dir dein Herz, weil der andere mit seinem Leben sich immer weiter von Gott entfernt? Oder bist du nur erfüllt von dem Eifer, dass der andere doch den richtigen Weg gehen muss? Was ist dein Motiv, wenn du ermahnen willst? Wenn du nicht wirklich aus der Beziehung zum anderen traurig über seinen Weg bist, wenn deine Beziehung eigentlich zu oberflächlich zu dem anderen ist, dann sag lieber gar nichts. Denn du ermahnst da nicht, du kritisierst. Und das kannst du sehr klar an der Reaktion des anderen sehen. Wenn nämlich die Beziehungsebene stimmt und du was sagst, dann wird der andere ganz anders reagieren, als wenn ihr keine wirkliche Beziehung zum anderen habt. Wisst ihr, wir müssen uns das Recht schaffen, ermahnen zu dürfen. Du kannst nicht einfach platt über jemand anders drüber bügeln. Wenn du jemanden ermahnen willst, dann schaffe dir das Recht vorher. Baue eine persönliche Beziehung zum anderen auf, wo du den anderen beginnst zu verstehen. Das ist das Erste. Prüfe dein Motiv. Das Zweite ist, Jesus hat für Petrus gebetet. Jesus hat für Petrus gebetet. Bevor du dich nicht eindringlich auf die Knie vor deinem Gott gelegt hast und um den anderen gerungen hast, brauchst du nicht zum anderen zu gehen und zu ermahnen. Auch das ist ein Zeichen, dass der andere dir vielleicht gar nicht so viel bedeutet, wie du glaubst. Wenn der andere dir wirklich so viel bedeutet und du glaubst, dass Gott Gebete erhört, dann solltest du auf die Knie gehen, wenn du den anderen auf dem falschen Weg siehst. Auch das, dieses Gebet, wäre ein Zeichen dafür, dass dir der andere nicht egal ist. Bete, und das nicht kurz. Hä, ich sehe, der andere geht falsch. Amen. Und das funktioniert nicht. Sondern ein Ringen um die Seele des anderen. Ich glaube, wir haben in unserer schnelllebigen Gesellschaft das weitgehend verlernt. Wirklich etwas im Gebet durchzubeten, vor Gott zu bewegen, immer und immer wieder. Nicht nur Minute für Minute, sondern vielleicht Stunde für Stunde, bis wir einen Durchbruch merken. In der frühen Pfingstbewegung war das eine bekannte Sache, dass man im Gebet wirklich etwas bewegt hat, bis man einen Durchbruch erreicht hat. Immer wieder. Leg dein ganzes Herz da rein. Bete leidenschaftlich für deinen Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde. Bete für die Freiheit zum Reden, für die passende Gelegenheit. Bete für ein offenes Herz. Das ist das Zweite. Jesus sagt: Simon, ich habe für dich gebetet. Prüfe dein Motiv, wenn du ermahnen willst. Und das Zweite, bete wirklich für den anderen. Und das Dritte, wenn du auf der Basis der ersten zwei Sachen stehst, dann bist du bereit, mit dem anderen zu sprechen. Und er hat ihm gesagt, was er gesehen hat, dreschen wie Weizen. Und er hat ihm gesagt, wofür er gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er hat ihm sogar indirekt gesagt, und wenn du einst zurückgekehrt bist, hey, ich weiß, du wirst jetzt fallen. Meine Ermahnung wird nicht auf dieser Ebene durchziehen, dass du nicht fallen wirst. Sondern ich weiß sogar, dass du fallen wirst. Hey, ich sage jetzt mal ganz krass, Jesus sagt, du hast die Freiheit zu fallen. Aber ich habe für dich gebetet und ich sage das, damit du, wenn du wieder zurückgekehrt bist, dann deine Geschwister stärken kannst. Auch hier, Jesus lässt Freiheit. Eine gute Art und Weise, wie ermahnen geht, kannst du auch in der Offenbarung, in dem Buch der Offenbarung in der Bibel, in den Sendschreiben sehen. Hier diktiert Jesus dem Apostel Johannes ein paar Briefe. Das ist cool. Wir haben Briefe in der Bibel, die wörtlich von Jesus diktiert wurden, während die Paulusbriefe vom Geist inspiriert sind und Paulus die aufgeschrieben hat in seiner Wortwahl, Petrus in seinem Fischergriechisch aufgeschrieben hat im Petrusbrief, aber immer vom Geist inspiriert, Wort Gottes sind, haben wir in der Offenbarung, dass Jesus zu Johannes sagt, du schreib auf Folgendes, und dann kommt bei einer Sekretärin ein Briefdiktat. Wir haben Briefe von Jesus in der Offenbarung. 7 sogenannte Sendschreiben. Und interessant ist, in den meisten dieser Sendschreiben werden die Gemeinden kritisiert, ermahnt. Eine Sache haben all diese Ermahnungsschreiben gemeinsam. Sie sind eingebettet in aufbauende Worte. In dem Brief an Ephesus zum Beispiel finden wir, dass Jesus die Gemeinde in Ephesus lobt, dass er ihre Mühsal kennt. Er weiß um ihre Stärke. Er weiß darum, dass sie das Böse nicht duldet unter sich. Er weiß, dass sie falsche Apostel entlarvt. Und er weiß auch um ihre Geduld, mit der sie Verfolgung und Leid erträgt. Und mitten in all dem Aufbauenden und sagt, ich kenne das und ich schätze das bei dir, hat er den Boden bereitet, um eben nicht Kritik zu äußern. Er hat den Boden geschaffen, um Worte auszusprechen, die die Gemeinde ermöglichen, zurückzukommen zur ersten Liebe, die die Menschen in der Gemeinde in Ephesus verlassen hatten. Also, wie ermahne ich? Erstens, nur auf der Basis eines mitleidenden Herzens und einer persönlichen Beziehung zu demjenigen. Zweitens, so ein Gespräch wird, weil der andere einem wirklich wichtig ist, in leidenschaftlichen Gebeten vorbereitet. Man bringt den anderen vor Gott, weil man nicht will, dass der andere kaputt geht. Motiv und Gebet. Und drittens, Ermahnung sollte immer in Wertschätzung eingebettet sein. Die Art und Weise, wie wir das sagen. Wertschätzung. Bill Heibels. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon ein, zwei Mal hier erzählt, aber ich fand sie so süß oder so klasse. Er hatte mal erzählt über seine erste Erfahrung in Deutschland. Er hat gesagt, die Deutschen, die machen wirklich Sachen perfekt. Und so sind sie nach Deutschland gekommen, sie waren eingeladen von der geistlichen Gemeindeerneuerung. Zum allerersten Mal, keiner kannte Bill Heibels und sein Team und sie haben ihr Bestes auf dieser Konferenz gegeben. Sie haben den besten Lobpreis gemacht, den sie spielen konnten, erzählt er. Sie haben die beste Message gegeben, die beste Predigt, die beste Lehre, die sie geben konnten. Sie haben den besten Service geliefert, von der Begrüßung an der Eingangstür über die Snacks, die es gab, über alles. Sie haben das Beste gegeben, was sie geben konnten. Aber doch sind ihnen hin und da mal Fehler unterlaufen, Sachen, die nicht so ganz rund liefen. Und am Ende dieser Konferenz sind, er sagt, hunderte von Pastoren nach vorne gekommen. Die meisten haben sich noch bedankt einigermaßen für die Konferenz. Danke für die Konferenz. Aber jeder hat diese Fehler angesprochen. Er hat gesagt, er hat daraus gelernt. Als er das zweite Mal in Deutschland war, hat er mit den Versammelten, das war ja eine Leiterschaftskonferenz, das heißt, das waren Älteste, Bereichsleiter, Diakone, Pastoren, alle möglichen Leute waren da und er hat eine Regel eingeführt. Er hat gesagt, gut, wir führen die 10+1-Regel ein. Wenn ihr etwas sagen wollt, was wir nicht gut gemacht haben, dann sagt erstmal 10 Sachen, die wir gut gemacht haben. Und wenn du 10 Sachen gesagt hast, die wir gut gemacht haben, dann kannst du die eine Sache bringen, die wir vielleicht nicht gut gemacht haben. Das ist eine gute Übung, um Wertschätzung zu üben. Bill Heibels erzählt dann von einer Anekdote, die passiert ist. Angeblich ist die dann wirklich passiert, es war gerade eine Pause. Und ein Mann, ein Pastor, hatte sich wohl riesig aufgeregt über einen Teil der Botschaft, die er in seiner Predigt gegeben hatte. Und er war so geladen, dass er sah Bill in der Pause da in einer Ecke sitzen, dass er auf ihn zugestürmt kam. Also und dann kurz vor Bill stoppt er, fixiert ihn, scheint sich an die 10+1-Regel zu erinnern und sagt, Bill, ich glaube, ich mag deine Krawatte. Er schaut sich Bill nochmal an. Ich glaube, deine Schuhe, die mag ich auch. Und dann hat er gemeint, ah, vergiss es. Lasst uns lernen, Wertschätzung. Ermahnung funktioniert nur, wenn Wertschätzung da ist. Das ist der dritte Punkt. Vom persönlichen Mitleiden her. Also im Reich Gottes geht es nicht um Kritik. Es geht um Ermahnung. Und die kommt erstens vom persönlichen Mitleiden her, von der Beziehung zum anderen. Zweitens, sie geht über das Ringen vor Gott im Gebet für den Bruder und die Schwester. Und drittens, sie gipfelt in einer wertschätzenden Art und Weise, mit dem anderen zu sprechen. Das Wort der Bibel ermahnen bedeutet, es wird an anderen Stellen übersetzt mit aufbauen oder stärken. Einen letzten Punkt will ich euch noch bringen. Wenn du einen anderen ermahnen willst und alle drei Punkte würdest du erfüllen, prüfe zum Schluss noch einen vierten Punkt. Lebst du das selber, was du den anderen weitergeben willst? Lebst du das selber, was du dem anderen weitergeben willst? Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 27, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Oder gehen wir mal aus der Bibel raus, gehen wir mal zu Shakespeare. Shakespeare hat mal gesagt in dem Stück aus dem Stück Der Kaufmann von Venedig 1. Hat Shakespeare mal gesagt, der ist ein guter Prediger, der seine eigenen Ermahnungen befolgt. Ich kann leicht 20 Menschen lehren, was gut ist. Ich kann leichter 20 Menschen lehren, was gut ist, als einer von den 20 zu sein. Das Ziel von Ermahnung ist immer, den anderen zu gewinnen. Das ist vielleicht eigentlich selbstverständlich, aber es ist das Ziel von Ermahnung, wenn die Grundlage eine Beziehung ist. Ich weiß, dass mir hier und da in Gesprächen immer gesagt wird, Andreas, ihr redet so viel von vorne von Beziehungen, aber wir sind da noch lange nicht. Ich weiß, dass wir da noch nicht sind. Aber lasst uns alles daran setzen, das zu lernen, Beziehungen zu leben. In den Hauskreisen, in den anderen Treffen, persönlich, zwischendurch. Lasst uns lernen, Beziehungen zu bauen und zu leben. Weil, wie wollen wir einander ermahnen, stärken, ermutigen, aufbauen, wenn wir keine Beziehungen zueinander haben? Wir brauchen das. Denn aus einer Beziehung liegt der andere mir am Herzen. Okay, was kannst du heute aus dieser Predigt ziehen? Ich hoffe, dass du was gefunden hast. Ich möchte nochmal sagen, lasst uns eine Gemeinde bauen, in der persönliche Beziehungen gepflegt werden. Und da ist jeder von uns gefordert. Lasst uns eine Gemeinde bauen, in der persönliche Beziehungen gepflegt werden. Suche den anderen, so dass er dir nicht mehr egal ist. Und denk an Gottes Vorbild. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und aus dieser Liebe heraus ist er ans Kreuz gegangen. Und jetzt kommt das Übernatürliche. Ich habe euch am Anfang gesagt, ohne Gottes übernatürliches Wirken ist das alles Utopie. So wie der Kommunismus eine schöne Utopie baut, alle Menschen sind gleich, alle gleichberechtigt, alle Macht dem Volk. Ich habe mich mal mit dem Kommunismus beschäftigt und ich bin zum Schluss gekommen, das Kommunismus ist eine super Sache mit einem Problem. Er funktioniert nicht, weil wir Menschen sind. Und deswegen, wir können in der Gemeinde auch ein kommunistisches Modell träumen, aber es würde auch nicht funktionieren. Aber wir haben eine übernatürliche Sache an unserer Seite, nicht Sache, Person an unserer Seite. Wir haben den Heiligen Geist an unserer Seite. Und der Geist Gottes kann Herzen verändern. Er kann uns selber verändern. Und wir können uns mit dem Geist Gottes auf einen übernatürlichen Weg machen, in der Beziehungen wachsen können, wo die Welt einen Hunger danach hat. Und deswegen habe ich gesagt, Ermahnung ist zutiefst übernatürlich, weil sie auf der Grundlage dieser Beziehungen steht. Wenn du ihm vertraust, wenn du Gott vertraust, rüstet er dich mit allem aus, was du brauchst, um solche Beziehungen zu bauen. Mir ist persönlich klar, dass das auch ein Lernprozess ist, zwischen Kritik und Ermahnung zu unterscheiden. Im konkreten Fall ist man da herausgefordert. Und mir ist klar, dass es Zeit braucht, wirklich die Art und Weise, wie wir ermahnen wollen in der Gemeinde. Dass es Zeit braucht, da reinzuwachsen. Und wir werden Fehler machen. Aber wir werden uns auf den richtigen Weg begeben. Und mit Gottes Geist, wir sind ja schon seit einigen Jahren echt auf diesem Weg. Und mit Gottes Geist werden wir an ein gutes Ziel kommen. Daher mein Tipp am Ende dieser Predigt. Bau gute Beziehungen und bete in der Fürbitte für deine Geschwister. Das sind die wichtigsten Grundlagen. Und wenn du was auf dem Herzen hast, weil das brennt, dann sprich mit dem anderen in Wertschätzung. Ich bete. Jesus, ich danke dir. dass wir nicht Gemeinde aus eigener Kraft bauen müssen. Ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist und unter uns wirkst. Herr, und du siehst, dass wir lernen wollen, was es heißt, wirklich Ermahnungen zu leben. Und dazu brauchen wir in allererster Linie erstmal tiefergehende Beziehungen zueinander. Herr, lass uns dahin wachsen. Entfache unsere Herzen. Herr, gib uns eine Leidenschaft für den anderen. Komm, Heiliger Geist, und berühre jetzt unsere Herzen. Herr, und lass uns nicht nur einfach einen Entschluss fassen, sondern einen Entschluss, der gesiegelt wird durch deinen Heiligen Geist, der mit Kraft ausgerüstet wird aus der Höhe des Himmels. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen.